Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Heute unser Thema ist die hausärztliche Versorgung unter Pandemiebedingungen. Und dazu begrüße ich den Hausarztinternisten Dr. Peter Löw aus Treuchtlingen. Das ist südlich von Nürnberg in der Altmühlregion. Herr Dr. Löw führt dort zusammen mit seiner Frau Dr. Ingrid Löw eine hausärztliche Praxis. Ich grüße Sie am Telefon, Herr Dr. Löw.
Ich grüße Sie auch, Herr Gerloff.
Ja, schön, dass es geklappt hat, Herr Dr. Löw. Wir haben uns ja vor einigen Jahren kennengelernt, als Sie sich mit Ihrer Ferienakademie in unserem Wettbewerb Erfolgsrezept Praxispreis für innovativen Praxen und Kooperationskonzepte beworben haben und in Klammern erfolgreich beworben haben. Sie haben ja da den ersten Preis gewonnen. Ziel der Ferienakademie ist es ja, junge Ärzte von der ärztlichen Versorgung auf dem Land zu begeistern und für die Region zu gewinnen. Liegen Ihre Aktivitäten in dieser Sache wegen der Pandemie eigentlich seit nun bald 1,5 Jahren auf Eis oder ist die nächste Akademie im Sommer schon geplant?
Nein, das ist richtig vermutet. Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, erst letztes Jahr gemeinsam zu beschließen, dass es 2020 nicht funktioniert. Und leider haben wir auch im Winter dann beschlossen, dass wir nicht so weit vorausschauen können und haben die Organisation der Ferienakademie erst wieder ins nächste Jahr vertagt.
Ah ja. Haben Sie denn in den letzten Jahren schon in der Region schon von Ihren Aktivitäten profitiert? Das läuft ja, war ja doch über einige Jahre gelaufen. Kriegen Sie da schon junge Ärzte in die Region?
Ja, da kann ich berichten, dass ich davon jetzt am meisten sogar selber profitiert habe. Eine Studentin, die in der ersten Ferienakademie zu Besuch war, hat sich bereits damals dann für das praktische Jahr bei mir in der Praxis beworben und ist mir über die Jahre jetzt treu geblieben und wird jetzt nach ihrer klinischen Zeit, die sie in verschiedenen Krankenhäusern verbracht hat und auch viele eigene Fächer dabei noch ausgewählt hat, um sich absolut eben für die hausärztliche Tätigkeit vorzubereiten, wird jetzt tatsächlich zum 1.8. dann bei mir in der Praxis ihren letzten Abschnitt zur Prüfung als Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin bei mir in der Praxis ableisten. Und wenn es nach Ihrem Willen geht, werden wir auch in der nächsten Zeit dann danach weiter kooperieren.
Ja, das klingt doch gut, also sehr ermutigend. Aber kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, die Pandemie. Die hat ja doch einiges umgekrempelt in der Versorgung. Im vergangenen Jahr kamen die Patienten plötzlich nicht mehr in die Praxis. Sie mussten Hygienemaßnahmen umsetzen, die Praxisorganisation anpassen, um die Patientenströme zu trennen, Videosprechstunden einführen oder ausbauen. Sind denn die chronisch Kranken, also Ihre Stammpatienten, in dem, was Sie damals und bis heute ja auch getan haben, eigentlich gefolgt? Haben Sie da Kontakt gehalten? Das ist ja auch eine Aufgabe der Steuerung.
Nun, da bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass, ja, wie Sie ja auch schon aus der Vergangenheit wissen, dass ich ja mir geleistet habe, in meinem Alter noch eine komplett neue Praxis zu gründen, die ich tatsächlich auch geplant hatte, mit so einer Situation fertig zu werden, nämlich, dass ich sie geplant habe aus dem Wissen damals aus der Schweinegrippe heraus, dass wir möglicherweise doch einmal mit pandemischen Geschehen zu tun haben werden, dass ich diese Praxis dann darauf ausrichten konnte, dass ich Infektionspatienten von normalen Patienten räumlich trennen konnte, dass ich Infektionssprechstunden eingeführt habe und dabei die chronisch kranken Patienten tatsächlich nicht aus dem Auge verloren habe. Wir haben die Disease Management Programme konsequent weitergeführt. Wir hatten natürlich einige Patienten, die sich nicht in die Praxis getraut haben, aber tatsächlich vorgebeugt, nämlich dass wir auch Hygieneschutzmaßnahmen gemacht haben, Hygienezentralen eingerichtet haben, sprich also wo Patienten Hände waschen konnten, wo sie desinfizieren konnten, das sogar fest eingerichtet. Wir haben die Theke, also unsere Anmeldung umgebaut, dass sie einen kontaktlosen ja, Umgang mit den Patienten erlaubt hat, dass die Chipkarten halt eingesteckt werden konnten vor dem Tresen, dass sie uns nicht mehr in die Hände gedrückt worden sind. Die Patienten haben gemerkt, dass wir uns sehr um diesen Infektionsschutz bemühen und wir hatten tatsächlich auch nicht weniger Patienten als sonst, aber sehr, sehr viel Beratungsbedarf natürlich. Die chronischen Patienten gab es aber auch schon, die vor Angst dann nicht in die Praxis gingen und dabei hatten wir schon feststellen müssen, dass einige Patienten doch nach der Pandemie kränker wieder in die Praxis kamen und für einige Wochen hatte ich auch den Eindruck, dass wir mehr Krebserkrankungen entdeckten, die tatsächlich über ein Jahr lang so lange weg waren, dass wir sie nicht entdecken konnten. Aber das mag nur mal ein Gefühl meinerseits sein, waren tatsächlich Patienten dabei, die seit einem Jahr nicht mehr da waren. Obwohl Vorsorge und auch Nachsorge in dieser Zeit schon notwendig gewesen wären.
Ja, ja. Aber jetzt normalisiert sich die ganze Sache wahrscheinlich, oder?
Ja, jetzt also in dieser Zeit ist tatsächlich etwas mehr Vertrauen gekommen. Vielleicht auch jetzt im Sommer schon etwas Vertrauen, dass es möglicherweise die Pandemie nicht mehr gibt. Und wir beobachten jetzt im Moment, dass tatsächlich immer mehr Patienten jetzt auch dann kommen und ganz normal die Routine wieder aufnehmen und die auch uns abverlangen. Und ja, parallel jetzt zu diesem Impfgeschehen bemühen wir uns natürlich, auch diesen Patienten wieder gerecht zu werden.
Ja, gucken wir vielleicht noch einmal kurz zurück. Gerade in Bayern sind ja auch Strukturen verändert worden. Es ist der Versorgungsarzt geschaffen worden. Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ja auch so ein Versorgungsarzt geworden. Wie wird man das eigentlich? Und was haben Sie in der ersten Welle und danach für neue Aufgaben gemacht? Und hat das was verändert im Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen im Kreis?
Ja, also erst der Teil der Frage, wie wird man Versorgungsarzt? Dadurch, dass ich im Landkreis in der Gesundheitsregion Plus mich schon engagiert habe und auch im ärztlichen Nachwuchs engagiert habe, ist der ärztliche Kreisverband auf mich zugekommen, nachdem dort der Landrat angefragt hat, welcher Arzt denn so eine Aufgabe übernehmen könnte. Und der ärztliche Kreisverband ging dann auf mich zu, ob ich diese Aufgabe übernehmen würde und könnte. Man würde sie mir zutrauen. Ich habe dann damals im letzten Jahr die Arbeit aufgenommen und habe dafür auch sehr viel Zeit investiert, dass ich tatsächlich mich für diese Arbeit auch von der Praxis zumindest am Vormittag für einige Stunden habe freistellen lassen. Und gerade am Anfang war es zum Beispiel wichtig, für die Heime Strukturen aufzubauen, dass möglichst wenig Ärzte in Alten- und Pflegeheime auch gehen. Und wir haben dieses Heimarztprinzip entwickelt in Bayern, dass für diese Zeit eben, falls Hausbesuche notwendig wären, eben nur die zwei Ärzte halt hineingehen, die die meisten Patienten dann auch in diesen Heimen betreuten. Insofern ein sehr pragmatisches, gerechtes Verteilen, was meine Kollegen hier im Landkreis tatsächlich gut mitgetragen haben und auch nicht das Gefühl hatten, dass man ihnen die Arbeit wegnehmen möchte. Selbstverständlich musste jeder Heimarzt dann mit dem jeweiligen Hausarzt die Therapie weiter absprechen und auch die entsprechenden Therapien verschreiben. Also hier wollten wir auf keinen Fall, dass irgendjemand die Patienten weggenommen werden. Außerdem hatte ich in dieser Zeit so viel sogar auch mit der Hygiene zu tun. Schließlich und endlich hatten wir es ja mit Behörden gemeinsam zu bewältigen, die bislang ganz andere Aufgaben gehabt haben und mit Ausnahme des Gesundheitsamtes, was medizinischen Input noch brachte, waren also die Landratsmitarbeiter doch überfordert, sodass ich damals auch mit der Heimaufsicht dann gemeinsam Hygienerichtlinien für die Heime erarbeitet habe, mich auch dann um die Verteilung von Schutzkleidung bemüht habe. Ich hatte sehr viel Zeit aufgewendet, weil ja am Anfang die Ressourcen sehr knapp waren und keine Masken da waren und keine Handschuhe da waren und keine Schutzkleidung da war, dass ich überlegt habe, welche Berufsgruppe braucht denn wie viel an Schutzkleidung und wie viel benötigt benötigt dann der Landkreis tatsächlich für die ganzen Gesundheitsdienstleister und hatte damals einen Schlüssel auch entwickelt, wie die Schutzkleidung zu verteilen ist. Und ich kann rückwirkend auf alle Fälle sagen, dass es dann bei uns ihr auch wenig Engpässe gegeben hat. Wir haben wirklich auch wenig Schutzkleidung verschwendet. Also bin da eigentlich rückwirkend sehr, sehr froh, dass wir die Organisation gemeinsam gut hingekriegt haben. Ich hatte damals auch mit einer Firma sogar eine Maske gemeinsam entwickelt. Diese Firma hatte eine Schutzmaske aus China bekommen, wo ich jetzt aber salopp einfach mal sagen darf, vielleicht sind dort die Köpfe etwas kleiner. Also die hat hier bei uns keine Menschen gepasst und wir haben die dann unseren Notwendigkeiten angepasst und auch in die Produktion gebracht. Mhm. Also die Aufgaben waren damals wirklich sehr, sehr vielfältig. Auch, dass ich meine Kollegen halt immer unterrichtet habe, dann über tatsächlich Neuerungen, halt was Covid betroffen hat. Also gerade, dass ich keine eigene Zeitung geschrieben habe.
Mhm. Ja, wir haben natürlich damals auch sehr viel berichtet und bis heute sind wir da natürlich ganz eng am Ball. Und hat sich dann was verändert im Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen im Kreis? Sie haben ja vorher auch schon sehr eng kooperiert teilweise, ne?
Also ja, es hat sich insofern etwas geändert, als dass ich in dieser Zeit ja jeden Tag ein Ansprechpartner gewesen bin für Fragen zur Behandlung, für Fragen zum Umgang mit Infektionsmaßnahmen, mit Umgang halt dann von Quarantäne und Hygiene. Ich habe da sicher auch dann sehr viel das Gesundheitsamt dann selber unterstützt. Und es gab also eine Reihe von Kollegen, die mich regelmäßig diesbezüglich kontaktiert hatten, wie sie mit welchen Fällen umzugehen haben. Und darunter waren jetzt auch Kollegen, die mich zwar kannten, mit denen ich aber vorher nicht so viel Kontakt auch hatte. Also es hat sicher dazu geführt, dass ich jetzt doch weiter jetzt auch im Landkreis noch mit vernetzt bin und ich andere Leute auch miteinander eben vernetzt habe. Und letztendlich gegipfelt ist das Ganze darin, dass ich auch eine WhatsApp-Gruppe dann jetzt gegründet habe, in der alle impfenden Ärzte gemeinsam vernetzt sind, wo gemeinsam eben Fragen ausgetauscht werden können, aber eben auch eben Impfstoff ausgeteilt werden kann, Fragen zum Impfstoff oder freie Impfplätze halt dann untereinander vergeben werden können, was besonders jetzt in der Zeit, wo der Impfstoff bisweilen sehr, sehr knapp ist, schon dazu geführt hat, dass sich Kollegen untereinander hier ausgetauscht haben und eben auch ausgeholfen haben. Und ich denke, wir sind jetzt im Landkreis hier eben auch über diese Gruppe vernetzt und ich möchte die eigentlich auch über die Pandemie noch weiter dann pflegen, weil der Austausch sowohl auch fachlich und organisatorisch hier sehr gut läuft.
Also kann man sagen, dass die Pandemie die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen zusammengeschweißt hat bei Ihnen in der Region?
Ich glaube, dass schon die Pandemie uns etwas näher zusammengebracht hat, dass wir auch etwas offener miteinander umgehen und wir möglicherweise auch dadurch, dass wir jetzt besser vernetzt sind, gemeinsam auch einmal noch mehr gestalten können. Zumindest hoffe ich, dass das über die Pandemie hinaus dann der Fall sein wird. Also ich finde unsere Gruppe von Ärzten, gerade der Niedergelassenen, zum Teil, wenn ich das so salopp sagen darf, manchmal als kleine Landesfürsten, die halt ihr eigenes Gebiet nur haben und miteinander selber nicht so viel zu tun haben. Aber hier ist doch ein sehr guter Austausch möglich geworden und ich hoffe, dass wir alle in der Zukunft davon profitieren werden.
Also nächste Ausfahrt dann Praxisnetz.
Nächste Ausfahrt Praxisnetz wäre vielleicht gar nicht verkehrt und wenn wir eh in eine Zeit gehen, wo wir weniger werden und wo möglicherweise dann doch Praxen nicht mehr nachbesetzt werden, was wir jetzt so beobachten, wird wahrscheinlich der gemeinsame Austausch und die gemeinsame Zusammenarbeit noch wichtiger werden. Hier wird es wahrscheinlich dann doch mal Strukturen geben müssen, wo wir uns dann gegen den Ausverkauf unserer Praxis dann wehren müssen, dass eben nicht Konzerne die dann übernehmen und dass es doch eine persönliche Arbeit doch bleibt. Aber da werden wir sicher gemeinsam noch an einem Strang dann mehr ziehen müssen.
Mhm. Ja, Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal die Impfkampagne erwähnt. Die begann ja dann Ende vergangenen Jahres, erstmal im Impfzentrum. Haben Sie eigentlich in Treuchtlingen ein Impfzentrum?
Nein, also wir haben in unserem Landkreis oder wenn man es einmal bezeichnet, die Region Altmühlfranken ein einziges Impfzentrum und dieses Impfzentrum ist in einem unserer drei Kreisstädte Gunzenhausen, dort in einem großen alten Edeka untergebracht und wird organisiert vom hiesigen Krankenhaus.
Ah ja, und da impfen Sie aber auch mit und auch Ihre Kollegen?
Ja, also es war sozusagen meine Aufgabe, mich um die ambulanten Impfteams zu kümmern. Ich habe da mit dem Leiter des Krankenhauses, dem Direktor, dem Geschäftsführer des Krankenhauses sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe auch mit den Krankenhausärzten, die sich um die Organisation des Impfzentrums kümmern, auch sehr guten Draht entwickelt. Und ich muss sagen, dass gerade diese Kooperation, die ich jetzt mit den Krankenhäusern eingehen konnte und mit den Ärzten dort, eigentlich für mich auch ein sehr großer Gewinn war. Und dass ich jetzt den Leiter des Impfzentrums und Geschäftsführer der Krankenhäuser tatsächlich ja sehr freundschaftlich auch verbunden bin, ist auch eins der Verdienste dieser Pandemie.
Jetzt wird ja gerade immer wieder diskutiert, die Impfzentren seien zu teuer und deswegen müsse man sie bald schließen. Sie machen nun beides. Sie impfen selbst in ihrer Praxis und sind gleichzeitig im Impfzentrum aktiv. Ist da eigentlich eher ein Gegeneinander zwischen Praxen und Zentren oder Praxen gegen Zentren? Oder ist es eigentlich gar nicht so dieses Entweder-Oder, sondern eher eine Ergänzung?
Also ich würde mich vorsichtig gerne äußern wollen dazu, da ich auch Delegierte des Bayerischen Hausärzteverbandes bin. Natürlich, wir Ärzte sind näher an unseren Patienten dran. Man sagt, hätten wir früher mit dem Impfen angefangen, wäre es vielleicht erfolgreicher gewesen, aber es war halt nirgendwo genügend Impfstoff da. Ich für meinen Teil sehe schon jetzt alleine in den Pfingstferien dieser Tatsache jetzt gegenüber zu stehen, dass wir jetzt in Bayern wieder eher Schlusslicht sind oder zu den Schlusslichtern gehören, was die Impfung betrifft, weil die Kapazitäten in den Pfingstferien einfach gesunken sind. Etliche Ärzte waren halt einfach jetzt auch im Urlaub und die Praxis war zu und es wurde nicht geimpft. Wir haben jetzt die Zeit bis zu den großen Ferien, da wird es laufend Urlaube geben und es werden Praxen zu sein und das wird das Impfen etwas wieder verlangsamen. Insofern, wenn ich dann auch schon denke, dass der Herbst kommen wird und nach meinem Wissen jetzt auch bald an Auffrischimpfungen zu denken sein wird, vielleicht schon im Laufe des Winters, wird sehr, sehr viel Arbeit auf uns zukommen und wird möglicherweise eben auch im Herbst dann wieder ja das Patientenaufkommen mehr werden, weil sich vielleicht bei Lockerung der Infektionsschutzmaßnahmen auch andere Infektionen wieder breit machen werden. Also unsere Arbeit wird insgesamt mehr werden, aber das Impfen wird nicht weniger werden und Auffrischimpfungen werden dann noch dazukommen und die werden wir dann wieder dort beginnen, wo wir angefangen haben, nämlich in den Alten- und Pflegeheimen. Und es wird sehr viel Arbeit für uns dann bedeuten, dass ich mich, wenn ich mich vorsichtig äußern darf, eigentlich schon Freund der Impfzentren bin, zumindest so, wie wir gemeinsam hier bei uns zusammengearbeitet haben. Also wir haben keine Fremdfirma gehabt dafür, wir haben das aus eigenen Reihen gestemmt und die mobilen Impfteams haben tatsächlich auch keine Poolärzte gemacht, sondern das waren alles Kollegen, die sich bereit erklärt haben dazu. Also ich finde, dass diese Kooperation mit dem Impfzentrum bei uns sehr, sehr gut war und ich eben denke, dass auf uns Praxen sehr, sehr viel Arbeit zukommen wird und andere meiner Versorgungsärzte, die mit denen ich auch noch eben immer im dauernden Kontakt zusammen bin, äußern sich ebenfalls diesbezüglich, dass wir die Gefahr sehen, dass wir ohne Impfzentren möglicherweise die Praxen alleine das nicht schaffen werden, die Arbeit zu bewältigen. Zudem muss man vielleicht sogar auch sagen, dass nicht nur die Ferien unsere Kapazitäten vermindert haben, sondern tatsächlich eine gewisse Impfmüdigkeit auch zu sehen ist, da aufgrund der Problematik, dass ja, wir ja, mit einigen Impfstoffen jetzt unsere Kommunikationsprobleme gehabt haben, dass wir mit der Lieferung Probleme gehabt haben, dass wir großen Redebedarf gehabt haben, dass wir Probleme mit der Priorisierung gehabt haben und Patienten sich eben beschwert haben, warum sie noch nicht geimpft seien. Und warum derjenige geimpft sei, der ja gar nicht der Priorität jetzt entsprechen würde, aber selber würde man viel mehr Krankheiten haben und sei noch nicht geimpft. Also wir haben telefonisch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben sehr, sehr viel Belastung auch für unser Praxispersonal. Und ich weiß, dass deswegen einige Praxen auch schon aufgehört haben zu impfen, weil sie das ihrem Personal nicht mehr antun wollten.
Mhm. Ja, das hat sich bei der Ärztezeitung, machen wir gerade online eine Umfrage. Da gibt es, also jeder Fünfte, der daran teilgenommen hat, hat gesagt, er würde mit dem Gedanken spielen aufzuhören oder hat schon aufgehört mit der Impfkampagne. Also die Herausforderungen sind da ja riesig, nicht? Das kann man ja schon sagen. Also gerade die Impfpriorisierung, die dann jetzt vor 2 bis 3 Wochen ja doch gefallen ist, hat ja den Andrang dann nochmals erhöht. Und jetzt ist die Frage, wie sieht denn das bei Ihnen in der Praxis aus? Sie führen ja zusammen mit Ihrer Frau eine größere Gemeinschaftspraxis. Wie viele MFA müssen Sie denn derzeit für den Impftelefondienst abstellen? Oder setzen Sie da auf technische Lösungen?
Nein, es ist tatsächlich so, dass also zum Teil halt 3 Helferinnen sogar am Telefon hängen und regeln das ganze Impfgeschehen. Es ist auch so, dass wir zwar uns in Bayern auch immer noch nach der Priorität jetzt halten und wenn es jetzt, sage ich mal, gut läuft mit dem Impfstoff, dass die Lieferungen tatsächlich dem entsprechen, was wir bestellen, sollten wir in den nächsten 2 Wochen unsere Listen an Patienten, die sich bei uns eingetragen haben, tatsächlich abgearbeitet haben. Aber alleine die Termine zu organisieren, dass man Patienten nachruft und sie einlädt eben zur Impfung, um halt dann vielleicht 3, 4, 5 Anläufe zu brauchen, bis man jemanden ans Telefon bekommt und dann hört, ja, jetzt hat sich der Patient schon woanders impfen lassen, zermürbt halt dann schon manchmal das ganze Geschehen oder dass Patienten auch nicht zu dem geplanten Impftermin erscheinen und wir dann sehr schnell auch einen Ersatz wiederfinden müssen, erschwert unser Geschäft in der Praxis schon ziemlich. Wir haben es aber gut und ich würde auch sagen, das ist wohl auch der Vorteil der Gemeinschaftspraxen, dass eben auch ein Kollege oder Kollegin zum Impfen abgestellt werden kann, während der andere Kollege das Kerngeschäft macht, was natürlich in einer Einzelpraxis nicht möglich ist. Und deswegen haben es wir auch in der Vergangenheit jetzt geschafft, sehr große Mengen an Impfstoff zu verimpfen, was also bei dem Geschehen in einer Einzelpraxis nicht einmal möglich gewesen wäre.
Wie viele Patienten haben Sie schon geimpft insgesamt? Haben Sie das mal gezählt?
Ja, also ich kann jetzt sagen, dass wir alleine jetzt in der Praxis zum heutigen Tag, ich habe die Zahl vorhin bekommen, 1.358 Leute geimpft haben. Und dass wir aber nahezu das Doppelte an Patienten im Rahmen unserer Tätigkeit im mobilen Impfteam auch schon geimpft haben.
Ah ja, okay. Also das ist eine Menge Holz. Wie ist das denn? Sie haben gesagt, Sie priorisieren in Ihrer Praxis selbst so im Stillen intern nach Alter oder Vorerkrankungen. Ist das so immer noch?
Ja, wie gesagt, aber wir werden in den nächsten 14 Tagen diese Listen abgearbeitet haben und dann gibt es keine Priorisierung mehr. Dann wird halt der geimpft, der halt auf der Liste halt dann als nächster drauf ist und da gehen wir halt dann nur nach der Reihe der Anmeldungen.
Ah ja, okay. Und Sie hatten es angedeutet, die Impfmüdigkeit. Haben Sie jetzt in diesem Stadium der Impfkampagne auch schon mit Impfskeptikern zu tun? Oder gibt es noch so viele Anmeldungen, dass Sie mit denen erstmal noch gar nichts zu tun haben?
Ja, es ist natürlich so, dass schon Leute auch kommen, die von sich aus Impfskeptiker sind und die es machen, weil sie von der Familie dazu gedrängt werden, weil sie vom Arbeitgeber dazu gedrängt werden. Das gibt es natürlich schon. Hier besteht also großer Aufklärungsbedarf. Natürlich gibt es auch Diskussionen, die angeregt werden von Impfgegnern, die hier einfach auch bei mir in der Praxis einfach die Diskussion einmal wollen. Aber da muss ich sagen, dass trotz aller Behutsamkeit da man tatsächlich auf keinen gemeinsamen Nenner kommt, weil gerade das Impfgeschehen unter Covid, also mit ganz, 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 ganz vielen emotional beladenen Fake News, manche Patienten völlig aus dem Konzept gebracht haben. Und da hat man gar keine Chance, auch mit der behutsamsten Aufklärung wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Naja, also von fremdgesteuert halt dann da bis gentechnologisch beeinflusst, also gibt's ja alles.
Ja, und andersrum, sind Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren schon ein Thema in Ihrer Praxis? Was machen Sie, wenn eine Familie auf Sie zukommt, um eine Impfung für einen 15-Jährigen bittet?
Ja, dann muss ich tatsächlich auch zugeben, ich bin auch hier ein Impfbefürworter. Mir reichen die Daten tatsächlich auch aus. Auch mein Wissen um die Impfstoffe selber geht ja auf eigene Forschungstätigkeiten noch zurück an der Universität, wo ich selber mit solchen Impfstoffen schon vor über 15 Jahren halt auch geimpft worden bin, rein zu Forschungszwecken. Mhm. Und die mRNA-Technologie ist ja auch keine neue Technologie. Man hat es ja auch in der Onkologie schon versucht, um zielgerichtete Therapien gegen Tumore zu generieren. Also für mich ist das kein Hexenwerk, und die Studien, die eben gezeigt haben, dass die Jugendlichen und die Kinder das sehr, sehr gut eben vertragen haben und dass vor allem auch der Impfschutz mit 100% angegeben wird. Also ermutigt mich schon, das auch jetzt Kindern zu verimpfen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nach diesem Podcast dann eben angefeindet werde, weil ich weiß, dass gerade was Kinder betrifft, hier sehr emotional auch reagiert wird und natürlich keine Langzeitdaten halt da sind. Aber nachdem ich auch schon eben schwer erkrankte Kinder an Covid gesehen habe, die typischen Covid-Finger, die Covid-10, und zuletzt auch eben im Nachbarkreis ein 16-Jähriger beatmet auf der Intensivstation liegt. Ja. Da sind für mich schon Gründe gewesen, immer auch über die Kinderimpfungen nachzudenken. Und ich gebe jetzt auch mal zu bedenken, dass wir gerade jetzt mit dieser Delta-Variante bald einmal rechnen müssen. Sie ist auch bereits bei uns im Landkreis jetzt nachgewiesen worden und in Bayern Hotspots in München und auch in anderen Städten, die zum einen sehr viel schneller verbreitet werden kann, die vor allem von Patienten verbreitet werden kann, die sich selber noch gar nicht krank fühlen, mit einer deutlich höheren Viruslast und einer doch höheren Verbreitungsmöglichkeit, also dieser Viren. Und dass vor allem die Symptomatik, bei der wir jetzt davon ausgehen, dass es eigentlich den Geschmacksverlust nicht mehr geben wird, sondern dass es nur Kopfweh sein wird, dass es vor allem Schnupfen sein wird und dass es vielleicht noch Halskratzen sein wird, was im Grunde genommen jeder im Herbst einmal hat, müssen wir davon ausgehen, dass gerade die Schulen und Jugendliche die Bevölkerungsgruppe sein werden, die bis dahin nicht geimpft ist und wo sich dann ein hochpathogenes Virus dann verbreiten wird. Und es wird wieder den Alltag unserer Schüler durcheinander bringen. Es wird also nicht unbedingt sie so krank machen. Es werden zwar wieder Leute auf den Intensivstationen landen, es werden aber möglicherweise nicht die Schulkinder sein, aber sie werden wieder leiden, dass die Schule wieder vielleicht zumachen muss, dass Klassen vielleicht geschlossen wieder zu Hause bleiben müssen und dass man sich nicht wieder mit den Freunden treffen kann. Und man ist sich ja heute schon einig, dass gerade die Kinder und Jugendlichen diejenigen waren, die jetzt am meisten darunter gelitten haben, und dass auch an dem Schulkonzept sehr jetzt gefeilt wird und jeder sich halt wünscht, dass also Konzepte jetzt da sind für den Herbst. Ja, wenn die Kinder da nicht geimpft sind, die Delta-Variante wird sich möglicherweise dort sehr breit machen. Und es lässt mich also dann schon, um den Kreis jetzt wieder zu kriegen, mit Eltern, die mit dem Wunsch kommen, oder auch Kindern selber und Jugendlichen, die mit dem Wunsch kommen, geimpft zu werden, sehr sachlich umgehen kann und dem Wunsch tatsächlich auch entsprechen kann und dem auch mich nicht dagegen stellen werde. Und dazu will ich auch sagen, dass auch mein 16-jähriger Sohn von sich aus selber beschlossen hat, er möchte sich impfen lassen, weil auch in seiner Klasse schon einige geimpft seien. Und diesen Jugendlichen ist vor allem sehr, sehr lästig, dass sie sich mindestens dreimal in der Woche halt einen Schnelltest dann machen lassen müssen. Ja, und ich kann sagen, dass mein 16-jähriger Sohn heute mit mir aus der Praxis frisch geimpft heimgefahren ist.
Ah ja, ja, mein 15-Jähriger wird demnächst wohl auch geimpft. Ja, was meinen Sie denn? Bleibt der Fokus vor allem der Hausärzte ja auf absehbare Zeit aufs Impfen beschränkt, oder wird sich das bald wieder ändern? Und Sie haben ja schon gesagt, Sie schaffen das in der Gemeinschaftspraxis. Fallen da die chronisch Kranken ein bisschen hinten runter in der Versorgung?
Ich denke, die werden jetzt bei uns nicht hinten runterfallen, weil, wie gesagt, mindestens einer von uns kümmert sich ums Kerngeschäft. Und dann bin ich einmal froh, dass halt, wie gesagt, aus der Ferienakademie die Assistenzärztin dann zu mir dann kommen wird, die uns dann da noch unterstützen kann. Impfgeschäft wird tatsächlich bleiben. Und ich denke, dass gerade im Herbst halt werden die ersten Auffrischimpfungen wieder dann das Impfgeschehen in den Praxen bestimmen. Und es werden auch wahrscheinlich die mobilen Impfteams dann wieder aufleben müssen, wenn es dann um die ersten Auffrischimpfungen dann gehen wird. Also wir gehen ja doch davon aus, also dass es einmal wieder ein modifizierter mRNA-Impfstoff dann sein wird, der die Varianten dann mit abdeckt. Und da ist er dann gerade in diesem Herbst, wo man doch davon ausgehen muss, dass sich eben diese doch sehr ansteckende Delta-Variante wieder breit macht, wird man vielleicht dann sehr bald wieder über die Auffrischimpfungen nachdenken. Der bayerische Gesundheitsminister hat ja auch schon seinen Kollegen gesagt, dass man sich um so ein Konzept tatsächlich jetzt schon mal kümmern sollte, wann und wie dann wieder aufgefrischt werden soll. Also wird dieses Geschehen bei uns vielleicht im Sommer jetzt ein bisschen abebben und wird aber spätestens im Herbst dann wieder deutlich Fahrt aufnehmen.
Ja, impfen, 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 aber auch testen, testen, testen. Am Wochenende jetzt das vielleicht als letzte Frage. Ende der Woche soll ja jetzt die nächste Testverordnung wirksam werden. Das haben Sie vielleicht schon mitbekommen am Rande. Sind Sie da selbst auch aktiv und ist das überhaupt eine Sache für den Hausarzt? Es gab ja da auch durchaus schwarze Schafe, die eben nicht ärztlich waren, die solche Testzentren betrieben haben. Wie sehen Sie das?
Ja, also auch wir hatten bei uns dieses Problem, wo ich auch dann in meiner Tätigkeit als Koordinierungsarzt dann sehr auf die Qualität gepocht habe. Hier wurden Impfzentren bei Baugeschäften und bei Bekleidungsgeschäften von Mitarbeitern dann selber gemacht, die aus hygienischen Gründen tatsächlich dann zugemacht werden mussten.
Testzentren, meinen Sie?
Also wie wir da erfahren haben, haben sich die bloß ein Video angeschaut und haben dann ohne eigene Hygieneschutzmaßnahmen mit dem Testen begonnen und auch damit geworben, dass der Test bei ihnen nicht so unangenehm sei wie eben im Krankenhaus oder wie in den Arztpraxen. Und man musste dann halt dann feststellen, nach Überprüfung auch des Gesundheitsamtes, dass es an der Durchführung des Tests und an der Qualität deutlich mangelte. Und eine bayerische Verordnung hat es dann möglich gemacht, dass diese Testzentren dann tatsächlich auch wieder zugemacht werden konnten. Das Krankenhaus selber, eben der Betreiber auch des Impfzentrums, hat dann auch eigene Testzentren noch im Landkreis geschaffen. Ich selber habe sehr, sehr viele Mitarbeiter auch das Testen gelehrt und Schulungen auch dann gemacht, also von Schulen halt über auch Alten- und Pflegeheime, die ihre Mitarbeiter dann selber getestet haben und habe schon auch dann für die Qualität jetzt gesorgt, dass Teste gut durchgeführt werden. Ja, im Moment ist es so, dass es ja halt bei diesen niedrigen Inzidenzen jetzt so gut wie kein Testen mehr gibt, aber ich auch schon der Meinung bin und es auch angemahnt habe, dass diese Testzentren jetzt nicht wieder im Boden versinken sollten, sondern dass sie doch in Hab-Acht-Stellung gehen sollten, weil wenn dann eben wieder in den Herbstmonaten das Infektionsgeschehen sicher wieder mehr Fahrt aufnehmen wird, auch das Testen wieder eine ganz große Rolle spielt und gerade wenn man bei einer Variante eben jetzt ausgeht, die hochkontagiös ist, ist es umso wichtiger, sehr breit und sehr oft zu testen.
Ja, Herr Dr. Löw, ich glaube, Ihnen wird die Arbeit durch die Pandemie nicht ausgehen. Insofern wünsche ich Ihnen da viel Erfolg und einen langen Atem in der Praxis mit den Aktivitäten und natürlich auch damit, Nachwuchsärzte für die eigene Region zu gewinnen. Und nicht zuletzt natürlich beim Impfen. Da gibt es ja nun am meisten zu tun. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Jo, tschüss.
Tschüss, Herr Gerloff.